die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen. Hoi Nagi.
Ciao Nelly.
Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge von den Weinbrater. Und die Merkungen unter euch, die haben es schon festgestellt, normalerweise tun wir ja unsere Folgen alle zwei Wochen immer am Sonntag in der Nacht am 1 ab Mitternacht publizieren. Und es ist übrigens recht überraschend, wie viele Leute noch in dieser Nacht die Folge anhören. Ich bin da immer wieder erstaunt. Aber diese Folge, die erscheint jetzt einfach am Mittwoch und nicht Ende Woche. Und zwar erscheint sie exakt am Mittwoch, am 10. Juni. Und das hat einen Grund, weil am 10. Juni vor genau 5 Jahren ist die erste Weinbrater-Folge rausgegangen. Das heisst, wir haben wieder mal das Jubiläum.
Und das Jubiläum feiert man nicht besser als mit einem Jubiläumswein. Und für das werden wir jetzt heute mal wieder ein unser 30-Franken-Budget sprengen, wie wir das ja vielleicht zu besonderen Gelegenheiten eben auch schon gemacht haben. Und kommt mit und schaut rein, was wir heute mit euch vorhaben.
Tun wir mal den schlimmsten Fakt gerade am Anfang rausräumen. Der heute kostet 125 Stutz. Wir haben es erwähnt, vergessen es einfach gerade wieder. So, wir brechen unsere eigenen Prinzipien.
Also 125 Stutz, wo du nachschauen bist. Ich habe gezahlt 85 Euro.
Weil du bist ja kürzlich auch durchs Burgund durchgerattert und hast dort den Wein mitgenommen.
Genau, dann habe ich gefunden, als ich die Flasche gesehen habe, da. Für einen besonderen Moment ist die ideal und ich glaube, heute ist einfach so ein guter, besonderer, lässiger, toller Moment.
Also dann tun wir mal den Moment zelebrieren. Ich finde, wir können sie zwei Teile ein bisschen aufteilen. Wir reden zuerst mal über den Wein und dann reden wir noch ein bisschen über 5 Jahre Weinbrater. Was haltest du von dem Plan?
Go for it.
Also gut, reden wir zuerst über den Wein. Warum hast du das Gefühl gehabt, du müsstest den jetzt mitnehmen?
Wir haben ja den Dominik schon zu Besuch gehabt. Ich finde ihn ein cooler Typ, ist ein lieber Freund. Er macht auch relativ viel von meiner Weinreise aus. Er hat eben auch uns zwei ein bisschen beeinflusst. Und ich weiss und kann mich erinnern, früher, wo das Champagner-Thema so ein bisschen aufgekommen ist, das sind immer so die 700er Cuvées von Jackson ein Thema gewesen.
Also Jackson ist ein Champagner-Produzent?
Ja.
Und 700er Cuvée, was muss ich mir jetzt unter dem vorstellen?
Das ist ein Cuvée, wo das Haus selber ins Leben gerufen hat. Das geht irgendwo zurück auf Zolldokument vom Export. Irgendwann in den 2000er Jahren hat man die 700er Linie entwickelt und dann nachher so auf ein kommerzialisieren und ist dann eigentlich dabei geblieben. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Signature-Linie von dem Haus, wo da rauskommt. Und dann gibt's eben nebst der normalen 700er Linie noch Dégorgement tardif, also ein verspätetes Dégorgement, wo man die Flasche wirklich noch länger auf der Hefe liegen, der Champagner, und dann nachher kommerzialisieren tut. Und das ist eigentlich hier der Fall. Wir haben nämlich 743, was am Jahrgang 2015 entspricht. Und ein Dégorgement tardif mit 89 Monaten, wo der Wein noch zusätzlich auf der Hefe gelegen ist. Und ich glaube, darum auch irgendwo die Aufmerksamkeit verdient, um den besonderen
Moment. Also, als wir den Podcast gegründet haben, haben wir gesagt, no bullshit. Wir wollen Wein zugänglich machen. Wir wollen kein elitäres Gehabe. Wir wollen nicht mit Fachbegriffen um uns schiessen. Und jetzt redest du da von Dégorgement tardif und da. Also, sorry. Jetzt müssen wir mal langsam einsteigen und sagen, was bedeutet das überhaupt? Oder? Also, wir haben schon die 700er Linie, wo man sagt, ist das jetzt so ein bisschen das Marketing-Ding. Okay, also das Weinhaus hat einfach gesagt, unsere edelsten Champagner, die branden wir mit dem 700er Brand und dann gibt es einfach dort Iterationen, quasi jeden Jahrgang geht es eins weiter in dem 700er Ablauf, oder?
Das korrekt. Ist man sagt, korrekt.
Und jetzt haben wir den Wein, den wir da auf dem Tisch haben, der heisst 743 DT, also Dégorgement tardif. Ja, gut. Man kann es noch Französisch natürlich noch viel schöner betonen. Bitte erkläre jetzt ganz einfach, wie wir das immer machen für unsere Hörerinnen und Hörer.
Also grundsätzlich so, Champagner gärt mit der Hefe in der Flasche. Also ein richtiges Depot. Das gibt den Champagner dann auch den Geschmack von Gipfeli oder das, was der Franzose Brioche nennt. Während der Lagerung sind die Flaschen in einem sogenannten Rüttelpult drin. Das Rüttelpult kann man sich vorstellen wie so ein grosses Brett mit vielen Löchern. Und dort tust du eigentlich den Champagnerkopf über drin stecken. Warum? Weil du willst die Hefe nicht am Boden der Flasche, sondern oben im Kopfteil. Das ist ganz wichtig fürs Degorgieren. Warum? Nachher, wenn man den Champagner kommerzialisieren will, nimmt man ihn. Man tut die Flasche umgekehrt in ein sehr kaltes Bad rein, wo nachher die Hefe schockgefriert tut, dass wenn man den Kronkorken zieht, der Tropfen an Hefe rauskommt und nachher gerade verkorkt werden kann. Man hat nachher eigentlich nur noch den Wein, Kohlensäure drin und so, je nachdem, je nach Haus noch, ein Dosage, die man dazu tut, also ein Likör.
Also quasi die Menge an Champagner, die der bei dem Degorgieren rausgeht, tut man nachher ersetzen mit einer Likörbasis, oder?
Entweder mit einem Likör oder mit Wein, wenn man keine süße oder andere Dosage drin hat.
Und da redet man eben von Dosage, weil der Anteil vom Likör oder Wein, der dort reingeht, gibt halt am Champagner noch ein bisschen Geschmacksnoten.
Korrekt.
Und jetzt das Besondere dem Champagner, den wir hier auf dem Tisch haben, ist,
dass er halt viel, viel, viel später degorgiert worden ist. Es gibt eine normale 7-4-3er-Linie und dann gibt es noch die mit dem Degorgement tardif, also mit der verspäteten Degorgierung. Die Degorgierung hier ist 89 Monate nach dem Licken auf der Hefe von dem Wein erfolgt, was in der Regel wahrscheinlich dem entspricht, dass die Flasche, die jetzt 5 Jahre nach dem regulären 7-4-3er-Jahrgang kommerzialisiert worden ist.
Und die noch Besonderheit, weil die ist Zero-Dosage, das heisst, also man öffnet die, man nimmt die Hefe raus und man macht sie wieder zu und fertig.
Entweder das oder, ich kenne das Betriebsgeheimnis nicht, sie tun noch Füllwein nachfüllen, dass dort, wo, ich sage jetzt mal, das Volumen nicht ganz den 75 Zentiliter entspricht, dann nachher entsprechend nochmal nachgefüllt wird und dann so verkorkt wird.
Also, jetzt merken wir schon, wir haben es jetzt nicht mit einem super simplen Champagner zu, sondern einem, wo ein bisschen Denkarbeit reingeht, wo ein bisschen Handwerksarbeit reingeht. Wir haben aber den Produzenten noch gar nicht erwähnt. Wir haben es so mit dem Weinhaus Chaguesson zu tun.
Genau, eines der renommiertesten Weinhäuser, gegründet 1798. Ein Top-Favorite vom Napoleon.
Also, sorry, das behauptet sie einfach. Ob das so verschriftlich ist, weiss man nicht. Aber es sind gerüchtemässig das favorisierte Champagner-Weingut vom Napoleon.
Wir lassen jetzt das so stehen. Aber das andere, was festgehalten worden ist, dass der Josef Krug, nämlich der Gründer vom wahrscheinlich absolut renommiertesten Champagnerhaus, dort das Verschneiden von Wein gelernt hat.
Das ist das eine und das andere ist, dass sie 1844 den Müsele erfunden haben. Das ist das Drahtgeflecht über dem Champagnerkorken. Und da bin ich ein bisschen irritiert, weil wir haben ja mal eine Weinbrater-Folge gemacht über die Geschichte vom Champagner. Mit dem Dom Pérignon, wo ja nicht unbedingt der Erfinder vom Champagner ist, aber wo sehr viel Weintechnik erfunden hat. Und dort hast du ja erzählt, dass der Dom Pérignon das ganze Festmachen vom Korken erfunden hat. Jetzt lese ich da in der Recherche, nein, das hat eigentlich das Weinhaus Chaguesson erfunden. Nagi, ich bin ein bisschen enttäuscht, du hast schlecht recherchiert.
Ja, oder Chaguesson nicht gelogen.
Man wird es nie herausfinden. Man sieht also schon, so ein traditionelles Weinhaus ist auch immer ein bisschen von der Legendenbildung abhängig. Aber ja, ein traditionelles Weinhaus, es hat ein paar Punkte in der Geschichte, wo das Weinhaus immer ein bisschen weitergegeben hat. Und heute kann man sagen, also das Weinhaus ist immer noch sehr renommiert, ist aber nicht unabhängig, sondern gehört zu der sogenannten Artémie Group, wo mehrere sehr renommierte Weingüter dazugehören, zum Beispiel auch Latour, eines von diesen grossen Weinbrands, die es gibt in Frankreich.
Château Latour in Bordeaux.
Gut, hätten wir das mal geklärt, also wir sind da wieder doch im Bereich vom Grosskonzern, der auch noch Wein macht und jetzt ist immer halt die Frage, ist das etwas Gutes?
Das ist eine gute Frage. Mich würde eher interessieren, was sagst du zuerst noch zur Etikette, wenn du die so anschaust? Weil du bist ja der das grafisch-visuelle immer so gerne anschaut.
Ja, seit Folge 2 mache ich das. Und also ja, die Weinetiketten, also künstlerisch gesehen, ist sie nicht sehr wertvoll. Wir haben schon ein bisschen gemerkt, dass Weingut macht so einen Kult um die Nummerierung von ihren Wein. Und darum steht auch grosse rote Lettern 743 drauf. und dann einfach gross den Namen vom Weingut. Aber also jetzt eine aufregende Etikette finde ich das nicht. Darum kann man hoffen, dass der Wein umso aufregender ist und wenn man an dem Wein schon ein bisschen schmeckt. Was ist so das Klischee vom Champagner, wenn man an ihm schmeckt? Brioche-Noten sollten rauskommen beim Schmecken. Also es muss nach Gipfeli, nach Brioche, nach frischem weißem Brot schmecken. Und da muss ich jetzt sagen, ist das ein super Streber, weil bei gewissen Champagner schmeckst du zwar die Brioche-Noten, aber sehr, sehr dezent. Und da tust du die Nase rein und dann knallt sie dir die Brioche wirklich so schön angenehm ins Gesicht rein.
Ich bin bei dir, wenn du sagst, dass der Champagner das erfüllt. Was mich einfach umhaut, ist die absolute Frische, die der immer noch da an den Tag legt. Also kein bisschen müde, wunderbare eben Hefenoten. Und ja, du merkst, das ist so ein klassisch zusammengestellter Champagner. Ich würde sagen, Hauptanteil Chardonnay, dann nachher noch ein bisschen Pinot Noir, ein bisschen Pinot Meunier, so wie man es kennt. Und ja, also ich kann wie nicht mehr sagen, ich finde... Jawohl, das ist ein würdiger Wein, um auf unser Jubiläum anzustossen, oder?
Und wenn du da redest und redest, habe ich natürlich jetzt schon einen Schluck genommen. Und auch da, ja, man könnte sagen, es ist nicht ganz ein günstiger Champagner. Das ist ja auch der Running Gag bei uns, dass wir immer noch versuchen, einen soliden Champagner für 30 Stutz zu finden, wo uns auch alle Experten immer auslachen und sagen, könnt ihr vergessen, gibt es einfach nicht. Ich glaube, was man kann sagen, okay, das ist ein teurer Champagner, aber für den Preis, den man zahlt, ist die Güte, die man überkommt, wirklich überdurchschnittlich. Weil wenn du von dem einen Schluck trinkst, dann macht es einfach Freude. Und es ist genau wieder so ein Wein, wo du merkst, mal, da ist jetzt Perfektion drin.
Nein, am liebsten würde ich jetzt natürlich gerade anhocken, mich dem hingeben. Aber ich glaube, es lohnt sich schon, wenn wir uns da ein bisschen beschäftigen tun und das jetzt auch nutzen, um unser Jubiläum ein bisschen zu untermalen.
Ich finde, wir gehen das würdig an. Aber ich finde, jetzt müssen wir auch noch schnell ein bisschen über uns reden. Komm, wir stellen uns mal 3 Fragen stellen rund um die Weinbrater und jeder von uns muss die schnell beantworten. Oder zum Beispiel Frage 1. Was hat sich in den 5 Jahren von der Weinbrater komplett anders entwickelt, als wir es uns am Anfang vorgestellt haben? Nagi?
Also ich sage dir, liebe Nelly, ganz ehrlich, ich weiss nicht, wie lange dass wir die 30-Franken-Grenzen und so aufrechterhalten können. Oder ob wir irgendwann im Rahmen der Inflation werden müssen 5 Liber oder 8 Franken aufgehen.
Das finde ich lustig, oder? Weil wir am Anfang gesagt haben, als wir den Podcast gegründet haben, unser Ziel ist, zahlbare Wein den Leuten vorzustellen. Ab und zu darf es eine Ausnahme geben, aber grundsätzlich sollte ein Wein nicht mehr wie 30 Stutz kosten. Und ich weiss nicht, in welcher Szene du unterwegs bist. Ich kann dir sagen, ich bin ja eher ein bisschen simples Gemüt. Und ich höre oft genug Leute, die sagen, für mich ist sogar 30 Stutz zu viel für einen Wein. Und für 30 Stutz muss es schon sehr exquisit sein. Und jetzt kommst du und sagst, oh, das Preisgefüge im Wein hat sich einfach erhöht. Rezession, Wirtschaftsknappheit, was weiss ich alles. Der Preis geht rauf. Und wenn ich ganz ehrlich bin, Nagi, ich finde, wir dürfen die Grenzen ab und zu reissen. Aber ich finde, es ist jetzt noch umso mehr eine Herausforderung. Die Leute sagen, es gibt auch jetzt noch 30 Franken Wein, der absolut top ist, auch wenn das gerade eine schwierige Phase ist, auch für die WeinmacherInnen. Weil sonst ist ja Gefahr, dass wir dann einfach super elitär werden und sagen, jetzt saufen nur noch Wein, der 60 Stutz plus kostet. Und das darf es ja eigentlich auch nicht sein.
Nein, das habe ich nicht so gemeint, sondern ich weiß nicht. Ich meine, schau es an, wir haben doch ganz am Anfang mal einen Fall gemacht über einen Rosé, den wir beide sehr, sehr gerne haben.
Mhm, Bordeaux.
Genau. Und wo wir die Folge gemacht haben, ist irgendwie gerade so bei knapp unter 30 gewesen.
Mhm.
Und mittlerweile, wo steht er? 35 Franken.
Ja, schlimm. Und ich behaupte ja noch heute noch, nur weil wir die Folge gemacht haben, ist der Wein nachher so populär geworden.
Ja, also, das ist zweifellos so, natürlich. Nein, wir merken irgendwo, das Preisgefüge ist unter Druck. Auf der einen Seite hast du gewisse Länder, die Zölle erheben und dann brechen die Märkte weg. Das mag gut sein für uns hier in Europa. Du merkst aber auch, die Preise steigen trotzdem irgendwo. Darum bin ich überhaupt zu dem Gedanken gekommen, müssten wir die Range erhöhen. Ich kann aber verstehen, liebe Nelly, wenn du sagst, hey, nein, komm, wir müssen krass hart an dieser Linie entlang gehen und vielleicht dann halt andere Sachen aussortieren.
Ich finde es gerade eine mega interessante Situation, oder? Weil wenn du mit den Winzern der Schweiz redest, dann sagen sie, wir sind mega unter Druck. Wir haben halt auch typisch Schweiz, wir haben höhere Kosten, um Wein zu produzieren. Und ein Problem ist, dass einfach günstiger Wein vom Ausland massenweise kann importiert werden. Und darum kommt jetzt genau der Ruf nach Importbeschränkungen und nach Subventionen vom Bund und so weiter. Und natürlich finde ich es auch einfach scheiße, wenn irgendwie im Aldi oder im Denner Wein für 3-4 Stutz verkauft wird, weil das ist ja nicht der Wein, den wir wollen, oder? Jetzt redet man aber auch in der Schweiz davon, vielleicht Anbaufläche verringern, und man muss auch sagen, auch die Schweiz ist dort nicht ganz unschuldig. Auch die Schweiz produziert Massenwein, wo nicht viel kostet. Und ich glaube, die ganze Diskussion, die man jetzt gerade führt, der Druck und auch, dass man sagt, die Leute trinken ja viel weniger Wein, zu was es eigentlich führt, ist, dass genau die Massenproduzenten nicht mehr mitheben können. Wenn du dich aber so ein bisschen der Qualität orientierst, dann bin ich überzeugt, dann findest du nach wie vor einen Markt. Und da bin ich sehr gespannt, wie die Reise weitergeht. Die Weinszene geht sicher auf interessante Zeiten zu. Darum gehen wir weiter zu Frage 2, grössten Fail. Ich kann sofort beantworten, wenn ein Hörer Wein überkommt vom Weingut Baumgartner im Aargau, ein Sauvignon Blanc, ein wunderbarer Wein war. Und in dieser Folge habe ich erzählt, das ist jetzt von der jungen Garde übernommen worden und der Vater ist schon gestorben und so, und die machen das jetzt. Und dann habe ich ein sehr nettes Mail bekommen von dem Weingut, wo man geschrieben hat, ja, also die Folge sei sehr toll gewesen, aber der Vater sei jetzt also wirklich noch munter und gerade in der Wümmet dran am Weintrauben pflücken. Also gemäss ihren Informationen ging es ihm noch sehr gut. Und das ist natürlich also ultimativ peinlich gewesen, weil wir ja wirklich versuchen, immer sehr gut zu recherchieren. Und ich bin dann sofort am Computer gesäckelt und habe die Passage mit dem verstorbenen Vater rausgenommen. Das heisst, also, so wie die Folge heute ist, kann man die anhören. Aber ja, das ist so ein Moment, wo so ein E-Mail durchliest und so denkt,
hey, ich tue mich jetzt gerade schwer, noch irgendwo einen Fail zu finden.
Mal, ich habe schon einen Fail. Wie du teils griechische Wein einschätzt, ist einfach unterirdisch. Und ja, mich nachher fertig machst, weil ich es nicht spüre.
Also so schlimm ist es nicht.
Ja, gut.
Also es ist ja mehr eine kulturelle Erweiterung und ich bin immer sehr besorgt darum, dich auch behutsam als Thema Wein anzuführen und weiterzuführen. Und es ist immer nur im besten Sinn für dich, also, denke ich.
Ja. Geschichte dahinter ist, wir haben mal eine Folge über griechischen Wein gemacht und mir hat er überhaupt nicht zugesagt und du hast das Gefühl gehabt, ich verstehe es einfach nicht. Und das Lustige war, dass wir ja in der Weinbraterkarriere doch einmal zum SRF dürfen, zum Regionaljournal Zentralschweiz,
genau,
über unseren Podcast reden. Und dann hat dort der Christian Öchslin, der Leiter vom Regionaljournal, ein Beispiel rausgesucht, wo wir uns nicht einig sind. Und das ist genau das Beispiel gewesen, von dem griechischen Wein. Ich glaube, wir haben es gar nicht mehr so präsent gehabt, aber wenn er uns den Tonsnippet eingespielt hat, kann man sagen, da haben wir uns recht gefetzt, wirklich.
Also, ich habe es einfach lustig gefunden. Weißt du, dann stehst du dort im Radiostudio, dann läuft die Sequenz ab und du denkst so, ah, stimmt.
Ja. Gut, jetzt sind wir aber ehrlich, ich meine, wenn ihr die Folge anhört, dann tönt das alles immer so Friede, Freude, Eierkuchen. Aber es hat ja doch auch schon Folgen gegeben, wo wir irgendwie abgebrochen haben und einfach mal stillschweigend raus in den Garten gehockt sind und uns ein bisschen gesammelt haben, bevor wir können weitermachen konnten. Aus diversesten Gründen, sage ich jetzt mal. Weil ich einen schlechten Tag hatte, weil du einen schlechten Tag hast.
Das ja, gibt es natürlich auch. Oder sind wir ehrlich, wir haben auch schon Wein probiert, wo wir einfach gesagt haben, hey, sorry, nein, das können wir nicht bringen.
Das ist immer ganz bitter, wenn man in eine Weinflasche auf dem Tisch hat, wo man viel Hoffnung reinsetzt und dann probiert man es und dann merkt man so, ich glaube, das können wir nicht machen. Das
verhebt einfach nicht.
No.
Und dann willst du aber auch nicht jemanden einfach aufgrund von einer einmaligen Erfahrung komplett in die Pfanne hauen und dann findest du so, lassen wir weg, aber dann, boah, blöd, ja, jetzt brauchen wir Material. Da kommt manchmal schon so ein kleiner Stressmoment auf.
Genau, aber ich glaube, wenn wir jeden Punkt stehen, dass wir sagen, der Wein ist jetzt nicht für einen Erfolg, ich kann wirklich sagen, wir denken sehr intensiv darüber nach, warum das gerade so ist. Liegt es an uns, liegt es am Wein, also das machen wir nie leichtfertig. Gut, letzte Frage. Wenn wir jetzt die nächsten 5 Jahre frei erfinden könnten, was sollen die Weinbrater in den nächsten 5 Jahren werden und was auf keinen Fall?
Also mein Lieblingsbild wäre, wir haben eine Weinhandlung. Dort drinnen ist nachher so eine Box, wo wir unseren Podcast aufnehmen können und unsere lieben Hörerinnen und Hörer können dann direkt in die Weinhandlung kommen, können alles kaufen, was wir da besprechen und nachher mit uns dann nach jeder Aufnahmesession auch noch gerade anstoßen und noch etwas häberlen und wir werden zur Begegnungszone, wo sich ganz viele lässige Leute treffen.
Ja, also ich tue mal den deutschen Bundeskanzler erinnern, der gesagt hat, wer Visionen hat, soll zum Arzt. Ich hätte in meinen Träumen hätte ich schon ein paar Visionen. Eine davon ist, wir haben inzwischen mit so vielen Leuten coole Winzer geredet, wir haben viele interessante Leute interviewt und was wirklich cool ist, oder? Ist die Zugänglichkeit im Weinwesen, weil alle sagen, kommt doch mal vorbei. Und ich glaube, wir wären ein Punkt, wo wir einfach mal einen VW-Bus mieten und 2 Monate durch Europa fahren und von Weingut zu Weingut gehen und einfach die mal live besuchen und mit ihnen coole Gespräche haben und vielleicht auch noch Folgen produzieren. Das ist das eine. Der andere Gedanke ist, also ich habe wirklich das Gefühl, wenn man wette, könnte man aus den Weinbraten ein Imperium machen, wenn genug Geld da wäre.
Also du willst wirklich die Weltherrschaft.
Genau, ich könnte die Weltherrschaft. Ich habe wirklich das Gefühl, also aus dem Weinbraten-Brand könnte man auch ein Magazin machen. Man könnte ein Videoformat auf YouTube machen.
Wie wäre es, wenn wir mal unsere Hörer fragen, was sie so finden?
Ja,
bitte. Was eine coole Vision wäre.
Lasst uns das wissen. Also ich sage wahnsinnig viel, aber die Realität ist halt, es ist immer noch ein Hobbyprojekt und also wir verdienen null Geld, dass man ihnen könnte sagen, jetzt fangen wir da mal an, da quasi noch Line-Extensions zu machen. Aber so in meinem Geistig auch sehe ich das. Und ich glaube, wenn wir aber auf die nächsten 5 Jahre schauen, schon in den ersten 5 Jahren haben wir eigentlich viel mehr erreicht, als wir uns am Anfang gedacht hätten. Das hat sehr viele Chancen gegeben. Wir sind mit sehr vielen tollen Leuten in Kontakt gekommen. Ich glaube einfach, ich darf ehrlich sein, die 5 Jahre, die haben viel mehr uns nachher geboten, als ich hätte können träumen. Und nichts von dem ist etwas, wo wir würden sagen, das hätten wir erwartet. Es hat sich einfach ergeben. Und so kann ich sagen, ich bin einfach gespannt, was sich die nächsten 5 Jahre noch so ein bisschen ergibt.
Ich kann nur sagen, ich bin wahnsinnig dankbar für eine ganze Serie von Begegnungen mit Menschen, denen ich wirklich glaube, denen wäre ich sonst nicht begegnet. Und was ich einfach besonders schätze, dass ich die Reise mit meinem besten Freund zusammen machen darf und so von Mal zu Mal immer wieder ein Puzzleteil oder ein Mosaikstück zum Leben kann dazufügen, wo ich finde, hey, wie ist etwas, wo, das habe ich in der ersten Folge schon gesagt, das Leben soll unterstreichen, wo soll die Kommunikation fördern und den Austausch und so einen Beitrag leisten, dass man sich wohlfühlt und es schön hat miteinander.
Wunderbar, und jetzt haben wir über uns geredet, das möchten wir eigentlich gar nicht so gerne, eigentlich wenn wir über den Wein reden, aber zu einer Jubiläumsfolge dürfen wir Klammern mal auch auftun. Und von mir einfach der Appell an euch, also wir haben wahnsinnig tolle Erlebnisse gehabt, dank Wein mit vielen interessanten Menschen. Und die interessanten Menschen, die sind nicht nur für uns zugänglich, die sind auch für euch zugänglich, wenn ihr einfach mal, wenn euch jemand interessiert, dem anrufen, sagen, darf ich mal vorbeikommen, die Weinszene ist wie jede andere Szene, die es Menschen hat auch. Es gibt ganz tolle Leute, manchmal gibt es auch arrogante oder blöde Leute, aber meine Erfahrung ist wirklich, die meisten Winzer, wenn du dich für ihre Arbeit interessierst, werden sie die Türen immer aufmachen. Und darum, wenn ihr das könnt nutzen, macht doch das. Bereisen tolle Regionen, besuchen tolle Leute und das Wichtigste, hört uns auch in Zukunft einfach zu. Wunderbar, ich glaube, damit können wir die Folge beschließen. Wir haben einen tollen Champagner gehabt, wir haben ein bisschen auf 5 Jahre Weinbraten zurückgeschaut und wir machen auf jeden Fall weiter, hoffentlich mit euch. Das war es. Habt's gut, bis bald. Tschüss zusammen und tschüss Nagi.
Gianelli.